Man muss sich wirklich gut überlegen, wie macht man diesen Use Case. Ja? Reicht es, wenn man mit einem Prompting-Ansatz durch Grounding mit einem Large Language Modell generative KI-Funktionalitäten umsetzt oder mit einem einfachen, beziehungsweise einfach ist zu salopp gesagt, mit einem Prediction Modell vielleicht sowas wie Case Classification oder ähnliche Sachen macht. Also es ist wirklich wichtig zu überlegen, was ist der Use Case und was sind die besten Werkzeuge dafür. Und wir haben viele Kunden, die mit so einem Prompting-Ansatz im Gen-AI-Umfeld sehr weit kommen. Aber auch das will gelernt sein.
Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast.
Herzlich willkommen zu Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast für Trailblazer und Unternehmen, die KI in der Praxis nutzen wollen. Heute zu Gast bei mir Florin Pinte-Landgraf von Salesforce. Hallo Florin.
Hallo Patrick, freue mich hier zu sein.
Florin, damit unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen wissen, wer du bist, was du machst, haben wir mal einen kleinen Lebenslauf über dich zusammengestellt und den von einer KI sprechen lassen. Und das hören wir uns jetzt mal zusammen an.
Heute begrüßen wir Florin im Podcast. Florin ist ein Mann der Tat, ganz nach dem Motto, im Tun liegt die Kraft, hat Florin schon früh als Programmierer in die Tasten gehauen. Bereits während seines Studiums hat der damalige Informatikstudent seine ersten Berührungspunkte mit KI gehabt, seitdem sind die zwei fast unzertrennlich. Heute hat Florin mit Principal Technical Architect bei Salesforce seinen Traumberuf gefunden und trägt mit seiner Arbeit tagtäglich dazu bei, die Implementierung von KI weiter zu optimieren. Dinge zu verbessern scheint ein treibendes Motiv von Florin zu sein. Wenn man ihm die Frage stellt, was KI für ihn bedeutet, antwortet er auch hier, Optimierung. Selbst in seiner Freizeit sucht Florin stets nach Wegen, sein Rad leichter zu machen und seine Watt nach oben zu treiben. Florin und Patrick kennen sich schon sehr gut und haben bereits einige Kundenprojekte zusammengestemmt. Dazu erzählen die beiden gleich etwas mehr. Also Patrick, im Tun liegt die Kraft.
Ja, da möchte ich direkt mal einsteigen. Wir sind ja schon im Bereich der KI etwas länger unterwegs und ich kann mich noch genau daran erinnern, als du zu mir kamst mit einem Use Case und mich um meine Meinung gefragt hast. Und wir schauen ja auch so ein bisschen, dass wir die Arbeitsstunden natürlich in sinnvolle Dinge investieren. Und du kamst damals mit der Bäckerei Brunner zu mir. Und da ging es konkret darum, dass die Anforderung war, dass wir eine Prediction machen sollten, im Hinblick darauf, wie viel Backmaterial wirklich gebacken werden soll, damit es nicht so viel Verschwendung gibt und nachher nicht so viel weggeschmissen wird. Und ja, ich habe gesagt, Florin, ich sehe da nicht so richtig den Sinn, weil eine KI ist teuer, ja, die Entwicklung kostet Geld und ich sehe jetzt nicht so richtig den Return on Invest im Bereich, eine KI dafür einzusetzen, einen Brötchen-Forecast zu machen, weil ein Brötchen wenige Cent kostet. Und wir haben es ja tatsächlich gewonnen. Erzähl uns doch mal was aus diesem Use Case.
Ja, es ist sehr spannend. Das war tatsächlich auch das erste Projekt, das ich bei Salesforce gemacht habe. Also es war ein sehr steiler Einstieg und in dem Projekt hat dann vieles zusammengepasst. Es war nicht nur so, dass der Wunsch war, eine KI zu machen, sondern es gab auch eine Strategie, Daten zusammenzubringen. Es gab Bestrebungen, Businessprozesse zu automatisieren, also weg von Excel-Reports hin zu wirklich Low-Code-Tools, die dann das Prozess und das Business unterstützen. Und dementsprechend fand ich auch, dass es eine gute Chance ist und hat sich ja am Ende auch so herausgestellt. Ja, also ich glaube, hier sind wirklich die wichtigen Sachen für ein KI-Projekt wirklich zusammengekommen. Daten, eine gute Datenstrategie, richtige Technologie dafür, die guten Plattformen und die richtigen Tools, die wir dann zur Verfügung gestellt haben. Ja.
Und jetzt würde ich die Bäckereibranche mal nicht als eine sehr IT-affine und innovative Branche im Hinblick auf KI bezeichnen. Aber was waren so die Treiber der ich glaube, die Gründer und Besitzer selber waren ja auch in den Diskussionen mit drin. Wie kam es dazu, dass die Bäckerei da vor Jahren ja schon diesen Weg eingeschlagen hat?
Naja, ich glaube, es hängt viel von den Leuten ab. Es hängt viel davon ab, dass in der Organisation dieser Change Mindset da ist, wo dann bewusst ist, dass man diese Transformation durchführen muss, diese Digitalisierung. Davon reden ja heutzutage alle, ne? Digitalisierung ist halt die Frage, wer das tut. Und in dem Fall war es so die Gründerfamilie, wo der Juniorchef das auch sehr gut unterstützt hat und ein IT-Leiter, der sich der Chancen bewusst war. Das waren halt so die Faktoren, die dazu geführt haben, dass das Projekt dann auch eine Erfolg war, ja.
Sehr schönes Beispiel. Wie siehst du denn als KI-Spezialist bei Salesforce und du hast ja auch eine lange Historie im Bereich der Programmierung und Entwicklung, wie siehst du diesen KI-Hype?
Naja, also letztes Jahr war ja sehr viel Buzz drumherum. Dieses Jahr ist es das Jahr, wo es wirklich in die Unternehmen kommt. Und nicht nur in die Unternehmen, sondern natürlich auch in einem privaten Leben. Wenn ich mich überlege, was ich in meinem privaten Leben alles an KI-Tools benutze, von einer Sprachsteuerung am Morgen über Musikwiedergabe, Routenplanung und so weiter. Über das Business, wo es wirklich jetzt ankommt, wo es aber auch da darauf ankommt, das wirklich umzusetzen. Ja, es gibt nicht mehr nur die Idee, wir machen jetzt KI und das wird uns 40% effizienter machen, sondern wirklich, wo die Unternehmen sich überlegen, wie erreiche ich das? Und dann kommen wir wieder zu den drei Bestandteilen, Daten, Prozesse und KI. Und das alles in einer vertrauenswürdigen Art und Weise, ja.
Und jetzt aus deiner Erfahrung heraus, du hast ja jetzt einige Projekte auch gemacht bei uns mit Kundinnen zusammen. Aus deiner Erfahrung heraus, was können Kunden im Umgang mit der KI noch lernen?
Ich glaube, beim Umgang mit der KI ist es als erstes wichtig, als Kunde, wie im Beispiel davor, wirklich sich überlegen, die Organisation so auszurichten, dass diese Transformation auch durchführbar ist, dass man sich überlegt, wie man die Menschen dann tatsächlich mitnimmt auf diese Reise und in einem zweiten Schritt sich überlegt, was sind die Use Cases, wo können wir KI wirklich gewinnbringend einbeziehen. Und dann in einem nächsten Schritt sich zu überlegen, wie erreiche ich jetzt dieses Ziel? Wie kann ich jetzt diese Business-Prozesse automatisieren? Wie kann ich jetzt diese neuen Use Cases umsetzen mit Plattformen, die im Bereich Data und Prozesse da unterstützen? Und ich glaube, von meinem beruflichen Werdegang vor über 20 Jahren ist ja viel passiert. Ne? Ich habe auch viel als Softwareentwickler gearbeitet und in der Zeit haben sich ja zum Beispiel auch unsere Salesforce-Plattform entwickelt und weiterentwickelt. In der Zeit sind auch große Cloud-Plattformen dann entstanden. Das sind ja alles Entwicklungen, die in den letzten 20 Jahren passiert sind. Und diese neuen Möglichkeiten, diese neuen technologischen Möglichkeiten, dafür bin ich da und das ist mein Job, wirklich den Kunden zu helfen. Wie können sie das gewinnbringend für Business und für ihren Use Case mit einbringen?
Jetzt ist das ja so ein bisschen auch eine Überlegung in die Zukunft. Sich das zu überlegen, ist ja schon schwer. Wie hart werden die Kunden mit der Realität konfrontiert in Bezug auf ihre AI-Readiness?
Ich glaube, wenn man sich überlegt, wie macht man AI, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Und man muss sich wirklich gut überlegen, vom Use Case her, wie macht man diesen Use Case, ja? Reicht es, wenn man mit einem Prompting-Ansatz durch Grounding mit einem Large Language Modell generative KI-Funktionalitäten umsetzt oder mit einem einfachen, beziehungsweise einfach ist zu salopp gesagt, mit einem Prediction Modell vielleicht sowas wie Case Classification oder ähnliche Sachen macht. Also ist wirklich wichtig zu überlegen, was ist der Use Case und was sind die besten Werkzeuge dafür. Und wir haben viele Kunden, die mit so einem Prompting-Ansatz im Gen-AI-Umfeld sehr weit kommen. Mhm. Aber auch das will gelernt sein. Ich habe häufig auch Workshops mit Kunden, wo es darum geht, wir bauen jetzt Prompts und wir haben unsere Daten jetzt auf einer Data-Plattform und wir haben sie zugänglich und wir möchten jetzt diese Daten aktivieren und über AI Zusammenfassungen schreiben und so weiter. Und da ist es halt einfach wichtig, die richtigen Tools einzusetzen.
Okay.
Und dann auch zu lernen, wie man zum Beispiel richtig promptet. Was kann so ein Large Language Modell gut? Und was kann so ein Large Language Modell vielleicht nicht so gut? Als Beispiel, wenn ich mir überlege, ich möchte jetzt für einen Kunden eine Zusammenfassung haben, all seine Vorfälle oder all seine Telefonate, die ich mit ihm hatte, also strukturierte und unstrukturierte Daten. Und dann gibt's Anwendungsfälle, wo das Large Language Modell, die generative KI, sehr gut für geeignet ist, wie zum Beispiel so eine Zusammenfassung machen. Wenn ich ihm die richtigen Vorfälle und die richtigen Call Transcripts gebe, dann kann ich darüber eine sehr gute Zusammenfassung haben von all den relevanten Daten. Wenn ich aber dem Large Language Modell alles gebe und sage, such du mal aus, was hier relevant ist und mach mir eine Zusammenfassung, dann wird das nicht so gut funktionieren. Und das sind Erfahrungen, die wir einfach in Workshops mit Kunden sammeln, wo wir dann einen Tag zusammensitzen, am Anfang überlegen, was sind die Use Cases, die wir umsetzen müssen. Häufigerweise sind es dann auch unterschiedliche Teams. Es gibt jemand vom Business, es gibt jemand aus dem Data-Team. Man überlegt Use Cases und man setzt die dann im Laufe des Tages um. Und mit einem Low-Code-Ansatz, mit einer Low-Code-Plattform, also deklarativ per Point-and-Click, bestimmte Funktionalitäten konfigurieren, ab und zu natürlich auch ein bisschen Text eingeben als Prompt. Damit kommt man dann sehr weit, aber es gibt auch eine bestimmte Lernkurve dann.
Also es ist quasi wie im richtigen Leben, wer präzise Fragen stellt, kriegt präzise Antworten.
Genau so ist es, ja. Und man muss lernen, wie man diese Fragen stellt. Ja.
Sehr gut. Was ist denn aus deiner Sicht, wie machen moderne KI-Modelle aus deiner Sicht die Datennutzung und vor allen Dingen die Nutzung selber von KI einfacher?
Also moderne Tools erlauben es ja, ausgehend von Daten Modelle zu bauen, wo der Benutzer dann dafür zuständig ist, vielleicht zu sagen, welche Felder von einem Datensatz werden benutzt zum Trainieren dieser KI. Moderne Tools trainieren aber diese Modelle und trainieren unterschiedliche Arten von Modellen, um dann am Ende das beste Modell herauszufinden. Ja, das ist das Ziel eines Tools. Also die Fachlichkeit kann das Tool natürlich nicht vorherein wissen. Das muss schon ein businessnaher Anwender tun. Aber das Heavy Lifting des Modelltrainierens, das kann dann ein modernes Tool übernehmen und dann evaluieren, welches Modell am besten geeignet ist für einen bestimmten Use Case. Und dann wird dann dieses Modell benutzt, um diese Vorhersagen zu machen.
Und wie hart war es jetzt für dich als ehemaliger Hardcore-Developer zu sehen, dass die Zukunft im Low-Code liegt?
Hart war es nicht, weil für mich ist es wichtig, dass einfach die Technologie auch einen Mehrwert bringt. Ja, Technologie ist kein Selbstzweck an sich. Und es ist wichtig, dass das wirklich einen Mehrwert bringt im Business. Ich meine, diese ganz neuen Technologien, generative KI, ist ja auch wahnsinnig teuer. Also wenn wir die Ressourcen für irgendwas verschwenden, was keinen Mehrwert bringt, dann finde ich das sehr schade, umweltschädlich und völlig in die falsche Richtung geleitet. Ja, deshalb war es für mich nicht schwer, weil ich einfach an einem Punkt bin, wo ich sage, mit diesen Technologien kann man viel schneller Mehrwert schaffen im Business. Also ich glaube, Gartner sagt, dass heutzutage, es gab ja so eine Prediction vor ein paar Jahren, und Gartner hat dann vorausgesagt, dass ca. 65% der Business-Anwendungen, die erstellt werden, heutzutage, also im Jahr 2024, mit Low-Code erstellt werden.
Ja. Ja, und ich meine, wenn du dir mal auch das Thema Time-to-Market anguckst, also wie schnell man mit Low-Code-Tools heutzutage schon Ergebnisse erzielen kann, ohne jetzt in langen iterativen Development-Cycles abzusinken, dann ist das, glaube ich, ein erheblicher Mehrwert. Und wie du ja gerade eben richtig gesagt hast, die im KI-Bereich gehen wahrscheinlich die größten Budgets in die Nutzung der Large Language Models. Und dann bleibt für das Thema Entwicklung nicht mehr viel.
Genau, das ist das eine natürlich, die Schnelligkeit, aber natürlich auch das TCO, das Total Cost of Ownership. Als Entwickler weiß ich, wenn man Software entwickelt, dann muss man auch sich kümmern, dass die Security Patches alle eingespielt werden und dass der Betrieb auch funktioniert. In so einem toolbasierten Ansatz mit Low-Code-Tools, wo das Ganze drumherum, die ganze Infrastruktur und die ganze Datenbank und Betriebssystem und alles gemanagt wird vom Anbieter, da muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Ja, das heißt, das ist auch wirklich ein sehr wichtiger Aspekt dieser Tatsache, dass Low-Code immer wichtiger wird.
Es führt ja auch zu ein Stück weit zur Demokratisierung von Technologie, was ich persönlich immer sehr gut finde, dass jetzt mehrere die Möglichkeit haben, diese Technologie auch zu nutzen, ohne dass sie jetzt wirklich die tiefgehenden Kenntnisse darüber haben. Sondern die Kenntnisse, die ein Unternehmen eigentlich haben sollte, drehen sich ja um die eigenen Prozesse und über die eigene Wertschöpfung dessen, was sie erreichen wollen. Insofern sind Low-Code-Tools dann natürlich eine willkommene Technologie, um seine eigenen Ziele umsetzen zu können, ohne großen Aufwand.
Genau.
Du kommst ja eigentlich aus dem, ich sage jetzt mal Hardcore-Development-Bereich. Ja, du hast klassisch entwickelt. Wo liegt für dich jetzt sogar aus der Perspektive eines Entwicklers der Mehrwert von Low-Code?
Also zu meinen, dass man sehr schnell einen Business-Prozess und ein Business-Need in Technologie umsetzen kann, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr die IT immer ansprechen muss oder einen Entwickler ansprechen muss, der da durchführt. Natürlich muss die Person, die das tut, schon technisch affin sein, um sowas zu tun. Aber über diesen Low-Code-Ansatz kann man sehr viel schneller zum Beispiel im Prozessbereich neue Benutzermasken erstellen oder neue Workflows erstellen. Man kann mit Low-Code sogar Aufrufe an Drittsysteme machen. Ja, man kann ein Drittsystem aufrufen, um sich zum Beispiel anzeigen zu lassen, was sind jetzt die ganzen Bestellungen, die ein Kunde hat, ohne die Daten da an sich vorzuhalten. Ja, das ist ein wichtiger Mehrwert, auch diese externe Aufrufe von externen Diensten. Und gleichzeitig kann man über Low-Code dann auch steuern, was sind die Berechtigungen, die ein Benutzer im System hat. Man kann komplexe Rollenhierarchie abdecken. Also man kann von dem Datenmodell bis hin zu den Eingabemasken, bis hin zu komplexen Prozessen, die dahinter stecken. Und man kann auch unterschiedliche Prozesse orchestrieren, wenn man sagt, man hat für einen bestimmten Task muss man jetzt Sachen in unterschiedlichen Systemen tun. Das kann man auch über solche Möglichkeiten automatisieren und orchestrieren.
Und ich habe ja bestimmt auch die Möglichkeit der Wiederverwertung. Also Dinge, wenn ich zum Beispiel Schnittstellen mal definiert habe zu Fremdsystemen, dass ich die wiederverwenden kann und nicht jedes Mal neu programmieren muss.
Genau, das ist auch ein wichtiger Mehrwert von solchen Plattformen, die auch wiederverwendbare Schnittstellenbausteine zur Verfügung stellen, die dann einmal definiert werden und wo, wie im App Store vom iPhone, sich ein Benutzer dann bei einem Unternehmen sich anschauen kann, was gibt's an Schnittstellen und die dann entsprechend benutzt. Und ein weiterer, eher technischer Vorteil von Low-Code ist die Möglichkeit, dass man auf lange Sicht günstiger fährt, weil man sich dann nicht jedes Mal, wenn es neue Software-Release gibt oder wenn es mal einen Bug gibt in irgendeiner Bibliothek, die man hätte potenziell benutzen müssen, da muss man das System nicht mehr anfassen. Ja, das heißt, im Low-Code-Ansatz ist es so, dass die Betreiber dieser Plattform sich darum kümmern, dass diese Plattform vertrauenswürdig, das heißt skalierbar laufen, dass auch die neuesten Patches eingespielt werden und dass einfach die neuesten Funktionen, die da eingebaut werden, auch funktionieren in dem Kontext. Und ich muss mir als Entwickler oder technisch affiner Low-Code-Konfigurator nicht mehr Gedanken machen, was muss ich dann in so 3 Wochen machen, wenn ein neues Release rauskommt.
Ja, das heißt, im Release-Management wird es für mich auch einfacher.
Das wird einfacher. Man hat trotzdem die Flexibilität, sich dann anzuschauen, was bedeutet ein neues Release für mich. Es gibt dann Testumgebungen, wo man sich die neuen Funktionen anschauen kann und sich überlegen kann, gegebenenfalls bestimmte Funktionen einfach nicht zu benutzen. Also die Flexibilität hat man auch, aber man hat nicht mehr den Need, wirklich reinzugehen und selber was zu tun. Das habe ich vor 15 Jahren auch so gemacht. Da war ein neues Release, da hast du 20 Schritte gehabt in der Anleitung, wo du dann sicherstellen musstest, dass die alle so befolgt werden, damit das Produktivsystem so wenig wie möglich Ausfall hat, ja, wenn du das Paket in Produktion bringst.
Und wenn du das jetzt mal gegenüberstellst, es gibt ja auch KI und das ist ja eine der Stärken von KI, wirklich Code zu reviewen und Code zu generieren. Es gibt ja schon Systeme, haben wir ja bei Salesforce auch schon integriert, dass du quasi das, was du programmieren möchtest, mit Text beschreibst und dann wird der Code generiert. Wenn ich jetzt solche Technologien und Capabilities mal Low-Code gegenüberstelle, wie sieht der Use Case dann aus? Also auch im Return-on-Invest-Bereich?
Ja, also der Ansatz, Code zu schreiben mit KIs, auch sehr hilfreich und sehr wichtig. Ich meine, in bestimmten Randfällen wird man um Code nicht drum herum kommen. Ja, also man kann, würde ich sagen, nicht alles mit Low-Code abdecken. Und in dem Fall ist es halt hilfreich, wenn man Tools hat, die im Coding-Bereich sehr hilfreich sind, um Code zu generieren oder für mich als, hätte ich gerne gehabt, vor 15 Jahren einfach eine KI, die mir die Testfälle erstellt. Ja, dann schreibe ich den Algorithmus und die KI erstellt die Testfälle für mich. Testfälle schreiben war nie eine schöne Aufgabe, ja.
Ja, aber waste of time.
ist trotzdem sinnvoll, diesen Low-Code-Ansatz zu fahren, weil diesen Code, den ich schreibe, das ist ja nicht nur das Schreiben vom Code, der muss auch noch reviewed werden und maintained werden in in ein paar Jahren. Und das muss dann auch jemand verstehen in ein paar Jahren mit Low-Code-Möglichkeiten, wo die Daten so abgelegt sind, dass sie visuell aufbearbeitet werden, ist es natürlich viel einfacher.
Also macht es die gesunde Mischung.
Die gesunde Mischung macht es, ja.
Florin, kommen wir zu unserer ersten Rubrik. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Warum hat mir das keiner gesagt? Da geht es im Wesentlichen darum, dass du mit den Erkenntnissen und mit der Erfahrung, die du heute hast, in der Zeit zurückversetzt, was hättest du anders gemacht?
Warum hat mir das keiner gesagt?
Was fällt dir dazu ein?
Ja, mit dem Wissen von heute hätte ich viel früher in einem Job angefangen, der im Pre-Sales ist, wo ich sehr dynamisch und sehr agil Unternehmen helfen kann, ihre konkreten Business-Prozesse umzusetzen. Ich hätte mir gewünscht, dass es diese Low-Code-Möglichkeiten und Software-Pakete, die es einfach erleichtern, im Doing bestimmte technische Herausforderungen zu lösen, dass es die auch früher gegeben hätte. Ja, das sind so die Themen, die mir einfallen. Und natürlich hätte ich gern gewusst, wie sich der Nvidia-Aktienkurs entwickelt.
Ja, das hätten wir, glaube ich, alle gerne gewusst. Jetzt hast du ja im Prinzip über Technologie gesprochen, die es den Kunden erleichtert. Wenn wir jetzt mal etwas zurückblicken, wir haben ja vor der generativen KI auch Predictive AI schon lange, also die Fähigkeit, aufgrund der Datenbasis gewisse Dinge vorauszusagen. Und ein Bereich, den wir jetzt in Kombination mit KI auch schon lange haben, ist der Bereich Automatisierung. Wie siehst du das bei den Kundenprojekten? Spielt Automatisierung jetzt eine untergeordnete Rolle oder erfährt das jetzt durch die KI auch einen neuen Hype?
Das erfährt definitiv auch einen neuen Hype durch die KI, weil die KI kann da auch in dem Bereich unterstützen. Also wieder diese drei Säulen: Daten, Prozessautomatisierung und KI gehören zusammen. Wir haben Kundensituationen. Neulich bei einem Finanzdienstleister haben wir darüber gesprochen, wie kann man KI-Use Cases umsetzen, basierend auf einer großen Datenbasis, die auf einer Public Cloud gelegen hat, zusammen mit Daten, die mit der Kundeninteraktion zusammenhängen. Und da hat ein Sachbearbeiter bestimmte Kunden betreut und wollte da eine Zusammenfassung haben aller Vorgänge und der ganzen Transkripts und was es da alles gibt an Kundeninteraktion. Und da haben wir in dem Prozess auch herausgearbeitet, dass man den Prozess auch anders denken kann. Man muss jetzt nicht als Sachbearbeiter oder Kundenbetreuer über Dashboards gehen und sich da rauspicken, wenn man anruft, sondern man kann anhand großer Datenmengen und anhand der Möglichkeiten, die moderne Datenplattform bietet, proaktiv herausfinden, wann ein wichtiger Kunde ein großes Problem hat, was im Finanzverkehr natürlich auch sehr schnell sehr hohe Geldbeträge bedeuten kann. Man kann proaktiv das herausfinden und man kann den Prozess einfach andersrum bauen. Ja, man kann den Prozess auch anders denken, dass man die Priorität setzt auf die Sachen, die wichtig sind.
Mhm. Und da spielt die Personalisierung wahrscheinlich auch wieder eine wichtige Rolle.
Genau, den Kunden dann so ansprechen, wenn man identifiziert hat, welchen Kunden man ansprechen will, welches Kundensegment, dann ist es natürlich wichtig, ob über Marketing oder über eine direkte Kommunikation, den Kunden im Kontext seiner Situation anzusprechen. Ja, wenn ich bin Autofahrer, wenn ich jetzt erwarte, dass irgendwie eine Rückrufaktion bei meinem Auto durchgeführt wird und mich dann der Händler anruft und sagt, hey, möchtest du doch nicht lieber ein Upgrade kaufen für dein Navi, dann sage ich auch, fixt erstmal das alte Problem, ja.
Ja, und wie wichtig oder auch wie komplex war das Thema, unterschiedliche Datenquellen anzuzapfen, um da die richtigen Insights rauszukriegen?
Die Anbindung unterschiedlicher Datenquellen hat mich auch begleitet. Viele Jahre im Integrationsbereich habe ich auch viel gemacht und habe dabei gelernt, dass es unterschiedliche Datensysteme gibt. Die haben unterschiedliche Schnittstellen, die sind unterschiedlich gut dokumentiert, die Systeme halten sich unterschiedlich gut an diese Schnittstellen. Und dann ist es halt auch wichtig, eine Stelle zu haben, wo man diese unterschiedlichen Datentöpfe zusammenbringt, so transformiert, dass es einheitlich verarbeitbar ist, sodass man die in einem zweiten Schritt dann entsprechend Erkenntnisse draus ziehen kann. Ja, also ich habe ein Kundenbeispiel aus von einer Hotelkette. Also ich bin auch gerne mit meiner Frau und meinen zwei kleinen Töchtern in Italien, ab und zu in einem Wellnesshotel. Und was uns hört euch ja jetzt hier keiner zu, ne? Was meiner Frau regelmäßig passiert ist, dass wir dann am Freitag im Hotel sind und sich überlegt, ich möchte jetzt eine Wellnessbehandlung haben am Samstag und Überraschung.
Da ist kein Termin mehr frei.
Da ist kein Termin mehr frei, ja. Also, und da ist es halt wichtig, diese Datentöpfe zusammenzuziehen. Und da haben Kunden von uns, haben das Hotelreservierungssystem zusammengebracht mit der Wellness-Verwaltungssystem. Das sind halt zwei unterschiedliche Systeme. Mhm. Es gibt da Standards, also ein Hotelreservierungssystem, das sind da Standardlösungen, die müssen ja auch mit Booking.com und sowas kommunizieren. Und man bringt diese zwei Datentöpfe zusammen und dadurch hat der Kunde so eine Journey gebaut. Eine Woche bevor der Kunde im Hotel ankommt, kriegt er die Nachfrage, natürlich basierend auf seinen Präferenzen, weil man weiß, ob er schon mal im Wellness war oder kann halt vermuten, dass wenn jetzt eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern kommt, dass so eine Massage durchaus relevant ist, ja, dann kann man das entsprechend anbieten und den Kunden auf der Journey senden und dann entsprechend auch die Leistung dann anbieten.
Ja, ich war dieses Jahr überrascht. Vor meinem Sommerurlaub habe ich auch vom Hotel eine E-Mail bekommen mit einer Survey tatsächlich, wo gefragt wurde, sollen wir dich vom Flughafen abholen? Was für Kissen möchtest du haben? Mhm. Sollen wir jetzt schon Wellness-Termine buchen? Also genau das wurde abgefragt. Ich habe es auch ganz brav ausgefüllt. Leider hat es in der Execution nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Ja, kommen wir nochmal zu dem Thema Prozessoptimierung und das Thema Notifications. Also wenn ich jetzt Prozesse optimiere, automatisiere und so weiter, dann ist ja eine zielgerichtete Kommunikation über die Veränderung, weil da ja keine Menschen mehr involviert sind, ist ja auch entsprechend wichtig. Wie wird das mit KI-gesteuerten Prozessen umgesetzt?
Also mit KI lernt man aus Benutzungsmustern, was jetzt potenzielle Präferenzen sind von Kunden. Und dann ist es aber dann natürlich wichtig, dass man auch eine Möglichkeit hat, diese Erkenntnisse, die man hat und die Aktion, die man dem Kunden empfehlen will, auch aktiviert in einem entsprechenden Kontext. Ja, das heißt, man braucht auch Lösungen, die dann wirklich sicherstellen, dass die Aktion, die man dem Kunden zur Verfügung stellen will, auch tatsächlich am Kunden ankommt, dass man die Customer Experience, die entsprechenden Touchpoints damit bedient.
Mhm. Das heißt, die KI unterhält sich dann direkt mit dem Kunden oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die KI in unserem Fall, ich habe ja gesagt, KI ist für mich Optimierung und KI unterstützt meistens dann einen Menschen, der dann mit dem Kunden kommuniziert. Natürlich gibt es auch Ansätze mit Chatbots, wo sich die Kunden dann Selbsthilfe holen, wo dann die KI völlig eigenständig mit dem Kunden interagiert. Und dabei wieder Technologie, was ist da wichtig? Da ist wichtig, wieder diese große Menge an Daten, an strukturierten, unstrukturierten Daten zu berücksichtigen in dieser Kommunikation. Und dann kommen Technologien wie zum Beispiel eine semantische Suche zum Einsatz, die dann wirklich zusammenbringt, was sind alle Punkte, die ich zum Kunden weiß, aber auch alle Punkte, die in meinem Unternehmen wichtig sind. Also für dein Motorrad vielleicht eine Reparaturanleitung als PDF. Die muss ich auch berücksichtigen in der Kommunikation mit dem Kunden. Das heißt, die KI kann eigenständig im Falle von Chatbots zum Beispiel bestimmte Use Cases abdecken, sodass der Kunde dann gar keine Interaktion braucht mit einem menschlichen Benutzer. Aber in einem zweiten Schritt, wenn die menschliche Interaktion gebraucht wird, dann kann die KI natürlich auch unterstützen.
Und das ans Callcenter weiterleiten.
Genau.
Sehr gut. Spannende Themen. Florin, wir haben noch eine zweite Rubrik, die nennt sich der Folgetipp der Folge. Und da geht es darum, was hast du für Quellen, für Podcasts, für Internetseiten, für Personen, die interessant sind, wo du deine Informationen herziehst? Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen da irgendwas empfehlen?
Der Folgetipp der Folge.
Ja, Ja, ich fahre gerne Fahrrad und höre dabei sehr viel Podcast. Also ich kann generell Podcasts empfehlen. Ich höre gerne auch deinen Podcast immer, sowas wie den KI-Podcast.
Das ist ja jetzt unser Podcast.
Jetzt ist unser Podcast, genau, stimmt. auch sowas wie vom Deutschlandfunk den KI-Podcast oder Handelsblatt KI-Newsletter. Was ich auch noch empfehlen kann, ist so eine Sache. Ich finde es ja gut, wenn Sachen greifbar sind, einfach mal machen. Ne? Wenn man mit einem neuronalen Netz was machen will, dann ist es per se nicht so einfach. Es gibt dann zum Beispiel von TensorFlow ein Playground. Da kann man ein bisschen mit einem Deklarativ-Point-and-Click mit einem neuronalen Netz rumspielen und ein bisschen ausprobieren und da ein besseres Verständnis von diesem Bereich erlangen.
Sehr gut. Was wäre so das Traumprojekt, was du mal irgendwie vor die Füße bekommen möchtest?
Ein Traumprojekt? Ich bin sportaffin, vielleicht was im Sportbereich. Wir haben ja auch große Kunden aus dem Sportbereich, vielleicht in die Richtung.
Fußballverein oder was stellst du dir da vor?
Eher so Formel 1.
Oder Formel 1?
Eher Rennwagen.
Ja. Vielleicht meldet sich ja jemand hier. Florin möchte gerne ein Formel-1-Projekt haben. Wir nehmen gerne. Das auch gerne mit. Florin, schön, dass du da warst. Vielen Dank, es hat total viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir dich in Zukunft ja nochmal hier.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.